Hallo und herzlich willkommen bei Herz, Bauch, Bindung, dem Podcast für dein Mama-Mindset. Ich bin Christina Daum, selbst Mama von 3 Kindern, Hebamme und Hypnose-Coach und möchte in meinem Podcast dir die Themen Liebe und Selbstliebe, Persönlichkeitsentfaltung, Spiritualität und bedürfnisorientierte Begleitung näher bringen. Und das speziell für dich als Schwangere und für dich als Mama. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst. Ein neues Interview in meinem Podcast. Schön, dass du da bist. Schön, dass du zuhörst und jetzt neugierig bist auf das, was die Christina Risse und ich hier für dich aufgenommen haben. Sie kann mit ganz viel Wissen zum Thema Kindheit, kindliche Psyche, Eltern begleiten und was diese Kindheit mit uns als Menschen macht, auffahren. Und wir haben ein so, wie ich finde, tiefgehendes Gespräch geführt, was für dich ganz sicher einen Mehrwert bieten wird. Ich mag dich jetzt vorab nochmal bitten, uns gerne eine Rückmeldung zu geben, denn wir haben uns getroffen via Zoom und wissen gar nicht, wer hört dann eigentlich da draußen die Worte, die wir weitergeben möchten. Und von daher, bitte, bitte, lass von dir hören, dass du uns zugehört hast, zum Beispiel bei Instagram mit einem Kommentar oder indem du dich per Mail meldest oder indem du bei Apple Podcast eine Rezension hinterlässt, gerne ein paar Worte. Wir freuen uns riesig darüber, wenn du uns Sterne gibst, entweder bei Spotify oder Apple Podcast. Und was diesen Podcast hier am allerweitesten bringt, das heißt, dass noch mehr Frauen, Familien von meinem Wissen, der Expertise meiner Interviewpartnerinnen und ja, einfach der Energie, die ich hoffe zu versprühen, profitieren können, ist, wenn du diesen Podcast teilst. Bei Social Media oder aber auch einfach per WhatsApp an deine beste Freundin oder wem auch immer dieser Podcast von Nutzen sein kann. Bitte, bitte, sprech darüber und ja, gib es weiter. Nun wünsche ich dir eine wundervolle Zeit beim Lauschen, mach's dir gemütlich oder tu das, was du sonst beim Podcast hören tust und lass dich inspirieren durch unser Gespräch. Viel Freude damit! Hallo, ihr Lieben da draußen! Hallo, liebe Christina, ich habe heute wieder ein Interview, beziehungsweise nehme heute ein Interview auf mit der lieben Christina Risse, die nämlich am Bodensee beheimatet ist aktuell und mich sofort per Instagram gecatcht hat, sozusagen. Einfach nur mit ihrem Thema und ihrem Auftreten, dass ich gesagt habe, ey, die Christina muss ich hier in meinem Podcast haben. Wir sind auch beide Christinas mit K, das ist hier direkt eine Verbindung, so, ich fühle mich direkt verbunden. Und Christina hat so viel zu sagen zum Thema Wut, Bindung, Gefühle, Traumata. Und da mag ich direkt das Wort übergeben an die Christina, dass sie sich mal gerade selber vorstellt und sagt, ja, wie komme ich dahin, darüber zu sprechen und welchen Weg bin ich gegangen bis dahin?
Ja, danke. Ja, danke, liebe Christina, erstmal für die Einladung. Und ich musste natürlich sofort zusagen, als ich auch schon nur gesehen habe, dass du auch Christina mit K heißt. Das, wie du gesagt hast, war da sofort so eine Verbindung da. Und natürlich dann, als ich dein Profil auch näher angeschaut habe, hat mich das auch gleich angesprochen. Genau. Schön. Ja, wie komme ich dazu, über diese Themen zu sprechen? Ich komme aus der Medizin, aus der Kindermedizin. Also ich habe mehrere Jahre als Kinderärztin gearbeitet, erst in einer Kinderklinik, dann in Kinderarztpraxen und habe dann festgestellt, dass mich einfach die Kinderpsychologie noch mehr interessiert als die körperliche Medizin. Und das auch, also gerade als ich in der Praxis gearbeitet habe, mich die Eltern viel mehr, gerade jetzt bei den Vorsorgeuntersuchungen, gefragt haben, warum macht das Kind das? Warum verhält es sich so? Also das waren eigentlich viel mehr die Themen, die die Eltern wirklich beschäftigt haben, als jetzt Husten und Schnupfen, sage ich mal. Und da wir ja auch im Medizinstudium und auch in der Facharztausbildung für Kindermedizin da gar nicht viel drüber lernen, habe ich dann angefangen, selbst zu forschen und habe dann immer mehr Bücher auch gelesen zu Kinderpsychologie. Und dann hat mich das so gepackt, dass ich eine Ausbildung gemacht habe, nochmal für Kinder- und Jugendpsychotherapie. Es war eine tiefenpsychologische Ausbildung, genau, und habe das dann eine Zeit lang auch parallel gemacht, habe dann auch in der Kinder-Jugendpsychiatrie gearbeitet, genau, weil das einfach in meinen Augen nicht trennbar ist, die Seele und der Körper, also weder bei Kindern noch bei Erwachsenen. Und unser System ist eben leider so, dass es das trennt. Aber haben ja wahrscheinlich alle schon mal gehört, werden ja auch viele körperliche Krankheiten durch eigentlich ja seelische Themen ausgelöst. Und bei Kindern noch mal ganz ausgeprägt, weil die sich ja noch nicht entsprechend äußern können, ne? Und genau, und ich das einfach ganz wichtig und spannend finde.
Ja. Total. Was mir da direkt kommt, ist so dieses, was wir ja bei Kindern oft sehen, ist dieses, es hat Bauchweh, wenn irgendwas im System ist. Ne? Wenn gerade eine Veränderung ist, wenn gerade eine Sorge da ist, wenn es sich mit irgendeiner Situation nicht wohlfühlt, dann ist oft der Bauch so, ne?
Genau.
Die Antwort oder die Möglichkeit zu kommunizieren. Ne?
Genau.
Das ist das erste Beispiel, was mir einfällt.
Total.
Ne?
So im Alltag. Ja, total. Da ist eben die Frage, ne, warum hat die Seele vielleicht Bauchschmerzen? Ja. Und oder auch Fieber. Ich habe oft Kinder auch erlebt im Kindergartenalter, wenn da jetzt Stress war, zum Beispiel auch im Kindergarten, dass die Kinder dann Fieber kriegen und man aber sonst gar nichts findet, ne, was jetzt das Fieber auslöst. Und wenn dann der Stress raus ist aus dem System, dann ist das Kind wieder gesund. Also es ist einfach ganz, ganz häufig so.
Ja, ja. Und in welcher Form arbeitest du jetzt mit deinen zwei Ausbildungen? Das ist ja wirklich, also als Kinderärztin jetzt noch da die psychotherapeutische Ausbildung zu haben, befähigt dich da jetzt ja ganz tief einzusteigen. Wie arbeitest du oder wo setzt du an, sagen wir so?
Ja. Ich habe ja dann, ein bisschen geht die Geschichte noch weiter. Ich habe dann mehrere traumatherapeutische Ausbildungen auch noch gemacht, weil ja ich dem auf die Spur kommen wollte, warum es diese Schreibabys, wie man im Volksmund sagt, so häufig gibt und denen aber nicht so wirklich jemand helfen konnte. Das ist auch so ein Schwerpunkt einfach gewesen, dem ich mich sehr gewidmet habe und habe dann unter anderem bei dem Thomas Harms, den kennen vielleicht einige über die emotionelle Erste Hilfe. Ne, bei dem habe ich eine körperpsychotherapeutische Ausbildung dann noch gemacht, wo es eben ganz viel um diese frühe Zeit geht, um die Begleitung von Babys und Eltern. Genau, nach zum Beispiel stressiger Schwangerschaft, stressiger Geburt und so weiter. Und bin dann eben auch immer mehr so zu diesem Schluss gekommen, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, dass einfach diese ganzen Bindungstraumatisierungen und auch die frühen das Leben so sehr prägen und dass das die Ursache für so viel ja körperliche und seelische Leiden ist. Genau. Also das ist sozusagen das, wo ich herkomme. Dann habe ich eine Zeit lang auch nach meiner Kinderarztzeit oder nach meiner zweigleisigen Zeit habe ich dann als Therapeutin gearbeitet und im Moment arbeite ich als Eltern- und Familiencoach und arbeite in letzter Zeit aber auch mit Einzelpersonen, gar nicht unbedingt nur mit Familienkonstellationen, weil letztendlich sind wir ja alle große Kinder. Ich sage immer, wenn man die Kinderpsychologie kennt, dann versteht man einfach auch viele Erwachsene sehr gut. Und ich wollte noch freier sein und was mir im Gesundheitssystem einfach immer fehlt, ist sozusagen die spirituelle Komponente auch noch in all dem. Und natürlich kann ich, wenn ich selbstständig bin, viel selbstständig entscheiden und natürlich fließt da meine ganze Persönlichkeit mit ein. Ich bin aber einfach auch ein sehr spiritueller Mensch und ich habe mich in diesem ganzen System des Gesundheitssystems immer noch zu sehr eingeengt gefühlt und ich wollte einfach noch mehr das, was ich wirklich bin und was mich wirklich beschäftigt, in die Welt bringen. Genau. Und deswegen arbeite ich im Moment jetzt nur noch im Coaching.
Spannend, ja, ja.
Genau.
Kann ich so gut verstehen.
Mhm. Ja. Genau, das kennst du ja auch wahrscheinlich.
Auch mein Thema, ja. Ja. Ja, weil der Rahmen ist ja dadurch gesetzt, wenn wir im Gesundheitssystem arbeiten. Also geht mir ja auch als Hebamme so.
Genau.
Und man ist zum Beispiel zeitlich ja doch ja, festgelegt, allein schon wegen dem Stundensatz zum Beispiel, den
ja,
das Gesundheitssystem vorlegt.
Genau, richtig.
Und auch ein bisschen dieser Verantwortung, was dann in dieser Stunde oder in der Zeit stattfinden soll, laut Gesundheitssystem, und was wir aber vielleicht auch als wichtig erachten, ne? Was dann
Genau,
Rahmen haben
richtig.
Darf.
Genau. Und wo die Dokumentation einfach die Hälfte der Zeit frisst.
Genau.
Ja,
und
oder die noch oben drauf kommt, ne?
Ja,
teilweise
ja.
auch.
Und das Ganzheitliche auch, ne? Also das ist ja auch so das Thema, da wirklich alles mit reinzuholen, was du jetzt gerade auch sagst, also auch das Spirituelle und auch die Familien zu erreichen, die genau das suchen. Ne? Also vielleicht auch ein großer Aspekt. Ja, spannend. Jetzt sind wir da
total.
Ein bisschen dahin abgewichen, welchen Vorteil es hat, jetzt als Coach zu arbeiten sozusagen. Ne?
Oder,
aber im Grunde zeigt es einfach, wie vielfältig das auch ist, was du jetzt bisher anbieten konntest und wo du dich hinentwickelt hast. Ne? Weil du da die Notwendigkeit siehst, Unterstützung zu leisten. Wollen wir mal da einsteigen, warum ich dich jetzt hier ins Interview geholt habe und so ganz passend finde?
Ja, sehr gerne.
Meine Meinung ist ja ganz klar, und das haben wir kurz im Vorgespräch auch schon so miteinander abgeglichen, dass es so entscheidend ist, wenn wir oder wenn Frau schwanger ist, Familie sich ganz neu entwickelt, dass wir dann ganz große Möglichkeit haben, ganz großen Einfluss haben, Dinge zu durchbrechen, die vielleicht schon vorher wie immer da waren oder ne, wir mitgebracht haben.
Ja.
Und wo siehst du denn da jetzt die Möglichkeit? Warum ist es so wichtig, das zu durchbrechen? Du hast eben schon gesagt, wir sind ja auch alle große Kinder. Was bringt denn eine Frau mit, wenn sie jetzt selber schwanger wird und merkt, da wächst jetzt ein kleines Wesen in ihr heran?
Mhm.
Warum ist es so wichtig und sensibel in dieser Zeit, da hinzugucken?
Die Frau bringt sozusagen ihre, wenn ich es mal in einem Satz sage, bringt sie ihre ganzen inneren Kinder mit und auch die inneren Babys und auch die inneren ungeborenen Babys. Und das ist den Frauen gar nicht immer so bewusst. Manchmal wachen die so auf und guckt das sozusagen an die Oberfläche während der Schwangerschaft schon. Manchmal, wenn das Baby auf der Welt ist, und manchmal bleibt es der Frau auch unbewusst. Das ist aber so, man kann sich das so vorstellen, ich erzähle das den Eltern immer an so einem Eisbergmodell, dass uns ja vom Bewusstsein, jeder sagt das so ein bisschen anders, aber ungefähr vielleicht 5% oder manche sagen nur 3% unserer ganzen Erlebnisse unseres Seins, sage ich mal, ist uns bewusst und der Rest ist unbewusst. Und ich sage immer, das Kind spürt aber den ganzen Eisberg. Und das, ne, das macht es eben so schwierig, einfach in der Eltern-Kind-Dynamik. Und ne, so bemüht die Eltern auch sind, sind eben die eigenen ungeheilten Verletzungen, die unter dem Wasser sind, die sozusagen der Eisberg unter Wasser darstellen, das spüren die Kinder trotzdem. Und das ist natürlich, also in diese Dynamik tritt sozusagen eine schwangere Frau ein. Und es ist vielleicht, würde ich sagen, einfach wichtig, sich dessen bewusst zu sein, dass das so ist. Weil man kann nicht all seine Themen aufarbeiten. Also da, ne, selbst wenn wir ständig an uns arbeiten, dann sind wir trotzdem beschäftigt, bis wir sterben mit unseren Themen. Ich habe im Moment eine Lehrerin einer meiner Ausbildungen, die ist jetzt fast 80 und die sagt auch, sie hat immer noch Themen. Und das beruhigt mich immer sehr. Und das ist eine sehr reflektierte Frau. Und das ist eben einfach so, selbst wenn man noch so engagiert mit der eigenen Persönlichkeitsentwicklung ist. Und deswegen, man kann natürlich sich vorher auch schon mit sich auseinandersetzen, ne, während der Schwangerschaft sich mit sich und seiner Kindheit auseinandersetzen und einfach mal überlegen, wie war das da, wie ging es mir da, was wünsche ich mir für mein Kind, was wünsche ich mir anders oder genauso, dass da einfach ein bisschen Bewusstsein reinkommt. Und das gilt für den Papa übrigens genauso. Aber man wird da nicht fertig mit, sage ich mal.
Aber aus welcher Sicht, deiner Meinung nach, macht es denn Sinn, trotzdem entweder in der Schwangerschaft oder im Rahmen, vielleicht sogar schon von einem Kinderwunsch, mal sich bewusster zu werden, wie du jetzt eben gesagt hast? Was kann aus Erfahrung, ich auch als Hebamme habe da Erfahrung, was kann denn den Eltern so um die Ohren fliegen, wenn das Baby dann erstmal da ist? Welche Situation beobachtest du denn, wo vielleicht besonders viele Themen sind?
Ja, wenn das Baby dann auf der Welt ist, meinst du, oder?
Ja, zum Beispiel, also auch in der Schwangerschaft zeigt sich das ja auch schon.
Ja,
Ich meine, hier ist jetzt gerade so ein bisschen, merken wir, da ist genau die Verknüpfung zwischen körperliche Symptome und wo steckt da die Ursache auch in der Seele oder in der Psyche? Aber was beobachtest du oft bei Kindern oder bei Eltern oder ne, wo du dann merkst, okay, ja, wenn wir da ein bisschen genauer hingucken, dann können wir diese Sache heilen oder die Situation verbessern?
Also was ganz Klassisches, was verunsichert, ist das Babyweinen. Das ist einfach was, was uns Erwachsene generell triggert. Und dann ist das eigene Baby natürlich nochmal ganz ausgeprägt, ne, weil da die emotionale Bindung enger ist. Aber das kennen wir ja wahrscheinlich alle, wenn wir in einem Café sitzen und ein Baby weint, dann haben wir einfach so evolutionsbedingt immer so das Bedürfnis, dem zu helfen. Das ist einfach was, was mit uns etwas macht. Und wenn Eltern jetzt zum Beispiel ein Baby haben und das weint und die nicht wissen, warum weint es, was machen wir jetzt damit? Das ist einfach eine große Verunsicherung. Und das löst in Eltern unterschiedliche Dinge aus. Es kann Wut auslösen. Häufig ist es aber auch so ein Ohnmachtsgefühl, sich nicht richtig wie sich selbst fühlen. So beschreiben das einige auch. Und das sind eben häufig eigene frühkindliche Themen, die sich dann zeigen. Das sind dann eigentlich nicht Mama und Papa im Hier und Jetzt, die dann gerade anwesend sind, sondern es sind eigentlich selbst dann auch kleine Kinder, sage ich mal, weil diese inneren verletzten Anteile dann wach werden durch das Babyweinen. Man kann sich das ein bisschen so vorstellen, als würde das Baby im Hier und Jetzt durch die Tränen, wie die Tränen der Eltern mitweinen, die damals sozusagen keinen Rahmen hatten. Entweder die gar nicht geweint werden konnten oder die nicht begleitet worden sind. Und deswegen ist das so eine ganz, ganz sensible Dynamik, so diese erste Zeit. Genau. Und macht eben auch mit den Eltern viel.
Und jetzt bin ich ja hier, gehe ich vor allen Dingen ja für die Schwangere los oder
wünsche
mir jetzt natürlich auch vielleicht Impulse. Was kann denn eine Schwangere tun, die ja noch keine Idee davon hat, gerade vielleicht mit dem ersten Kind schwanger? Was erwartet mich denn mit diesem Baby, wenn es da ist? Wie reagiere ich da drauf? Ne? Sie hat ja noch gar keine Referenzen sozusagen. Ich kann noch gar nicht sagen, wie bin ich denn dann? Und möchte gerne da vorbereitet sein oder möchte gerne vielleicht schon bewusst dahin gucken. Was für Möglichkeiten hat sie denn dann da?
Ja, also in der Schwangerschaft ist zum Beispiel die Möglichkeit oder was ich auch empfehlen würde, oder du vielleicht auch empfiehlst, sowieso mit dem Baby immer schon in Kontakt zu gehen. Also man geht davon aus, oder Babytherapeuten, die sich eben auch viel mit der Schwangerschaft beschäftigen, gehen davon aus, und auch ich gehe davon aus, dass das Seelenleben eines Menschen mit der Zeugung beginnt. Also dementsprechend kann man davon ausgehen, dass das Baby einfach ab, ja, Tag 1 im Bauch, sage ich mal, auf zellulärer Ebene, das ist eben eine ganz tiefe, unbewusste Ebene, auf Körpergedächtnisebene alles mitbekommt. Und dass es eben nicht so ist, wie früher häufig gesagt wurde, die spüren die ersten Monate noch nichts, ne? Und insofern immer mit dem Baby in Kontakt gehen, und auch wenn's, genau, den Schwangeren auch mal nicht so gut geht von ihrer Stimmung. Natürlich sind die nicht immer gut gelaunt, ne? Ist ja niemand. Dann vielleicht dem Baby das zu erklären, dass es eben nichts mit dem Baby zu tun hat, sondern weil die Schwangere sich vielleicht über ihre Arbeitskollegin ärgert oder sowas. Genau. Und diese Bindung, die da besteht, da reagieren Babys ganz stark drauf. Mehr am Ende der Schwangerschaft, da haben die sogar Studien auch gemacht oder konnten mit Ultraschall dann sehen, wenn die Schwangere auch nur in Bildern, in inneren Bildern auf der Gefühlsebene mit dem Baby kommuniziert, dass es dann bestimmte, ja, Bewegungen zeigt oder sich verändert entsprechend. Genau, also das macht ganz viel aus. Und du hattest ja eigentlich gefragt, wegen der Auseinandersetzung, ne? Mit eigenen Themen auch. Da würde ich einladen oder ermutigen, sich mit der eigenen Geschichte einfach mal auseinanderzusetzen, sich zu überlegen, was in meiner Kindheit habe ich in guten Erinnerungen, was habe ich in nicht so guten Erinnerungen? Wenn ich Sorgen hatte, gab es da jemanden, dem ich mich anvertrauen konnte? Wo habe ich mich sicher und aufgehoben gefühlt? Oder gab es da vielleicht auch wenige Menschen nur? Manchmal ist es auch vielleicht die Kindergärtnerin oder die Lehrerin, dass es gar nicht in der Familie unbedingt ist. Und ja, was wünsche ich mir für mein Kind? Und vielleicht auch gerade, wenn meine eigenen Erfahrungen nicht so gut waren, wie kann ich mich selbst nähren, um sozusagen, ne, diesem Idealbild, was ich meinem Kind weitergeben möchte, ein bisschen näher zu kommen? Weil es ganz viel, ne, um dieses eigene Nachnähren geht.
Ja. Also aus meiner Sicht und Erfahrung, oder auch ich habe ja auch einen Online-Kurs, da geht es für mich jetzt auch ganz viel darum, zum Beispiel auch mal überhaupt auch den Kontakt mit sich selber aufzunehmen. Ne? Weil ich glaube, das ist auch was wir ganz oft im Alltag, in unserer Gesellschaft gar nicht mehr so üben, beziehungsweise gar nicht, ne? Also zum Beispiel über Meditation, über zur Ruhe kommen oder über dieses, ich fühle jetzt mal, was fühle ich denn gerade eigentlich, ne?
Genau.
Hingucken, genau. Ne? So einmal mit dem Baby in Kontakt kommen, aber auch mit sich selber erstmal in Kontakt zu kommen.
Ja, das ist total wichtig.
Total schöne Zeit auch gerade in der Schwangerschaft, weil ja meistens da doch noch ein bisschen mehr Zeit dafür da ist, als wenn dann das Kind schon geboren ist und dann zum Beispiel schreit, ne? Also dann die eigenen Gefühle zu spüren und nachzugehen und dem Raum zu geben, ist halt so viel schwerer, als das schon in der Schwangerschaft auch zu tun. Ne?
Ja, also, das ist super wichtig, genau.
Und schön, dass du das auch so gesagt hast, ne? Selber gucken, wo komme ich her, welchen Weg bin ich gegangen, und dann zu schauen, okay, wie möchte ich es denn zum Beispiel, ne? Welche Werte habe ich? Ne?
So genau.
Nach vorne zu schauen. Ja. Total schön. Da haben wir jetzt schon einiges gesammelt, was man so in der Schwangerschaft so für sich schon herausfinden kann. Ne?
Total. Und es mit der Körperwahrnehmung, das ist tatsächlich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Weil es geht ja, deswegen schön, dass du das jetzt auch nochmal eingeworfen hast, weil darum geht es ja auch ganz viel bei den Kindern später. Also wenn die lernen, mit ihren Gefühlen umzugehen, also die brauchen ja im Grunde da Begleitung bei bis, ne, durch die Pubertät noch, aber je kleiner sie sind, desto mehr. Da geht es ja ganz viel darum, dass die auch Körperwahrnehmung tatsächlich lernen. Also wo im Körper spüre ich Wut? Wo und wie spüre ich Traurigkeit? Und in meiner Arbeit mit Eltern sehe ich das auch immer wieder, dass viele Eltern das auch gar nicht können. Also dass sozusagen auch dieser Explosionsweg, nenne ich das mal, vom Reiz, bis die Eltern selbst dann explodieren manchmal oder in ihren Notfallmodus rutschen, das geht ja einfach so schnell, weil eben wir und unsere ganze Generation das als Kinder auch nicht gelernt haben, dass unsere Gefühle begleitet wurden. Und dann, ne, wenn da ein Kind in echt ist, das hemmungslos alle Gefühle zeigt, dann ist das eben für unsere inneren Kinder nicht so leicht. Und genau.
Ein ordentlicher Trigger dann in dem
Moment.
Ja,
total.
Auch, ne?
Ja, genau. Und das eben erstmal dann zu spüren, wie merke ich eigentlich meine eigenen Gefühle, ne? Weil das ja eine gute Voraussetzung dafür ist, dass es die Kinder dann lernen können. Und das wiederum das können Schwangere schon total gut üben. Einfach sich immer mal, ja, einen ruhigen Moment nehmen und schauen, wie geht's mir jetzt eigentlich?
Mal einchecken.
Mal einchecken, genau.
Ja. Ja, also ich finde auch gerade in der Schwangerschaft ist es eine sehr wertvolle Zeit, weil der Körper sowieso so mit einem spricht. Also ich habe manchmal das Gefühl, da kommt ganz viel Message rüber, ne? Also ob das die Übelkeit ist, ob das irgendwie mal Beschwerden sind oder ob das Gelüste sind oder was auch immer. Und auch die Gefühle sind ja oft, werden viel deutlicher wahrgenommen. Und da das dann aufzugreifen, ist so wertvoll. Weil wenn
ja,
dann
total.
Ja, das Baby da ist und es weint, und ich dann merke, oh, das macht mir jetzt ganz große Not sozusagen, dann braucht man ja eher sozusagen schon Notfall eingreifen, ne? Weil was will ich da dann anfangen, ne? Mir meiner Werte bewusst zu werden? Dafür habe ich ja dann gerade gar keine Zeit.
Ja, das stimmt, das stimmt.
Hast du da einen Tipp für die werdenden Mamas oder aber auch für die Mamas? Wie kann ich mich denn in dem Moment regulieren? Also es geht ja auch viel um Regulation, ne? Weil ich weiß, mit dem Kopf weiß ich, okay, dieses Baby macht es jetzt nicht absichtlich, dass es weint, aber es macht mir ja Stress. Das heißt, ich merke ja als Mama dann, ich komme selber damit gerade nicht richtig klar. Was kann mir denn helfen?
Ja, es geht eigentlich da immer um die innere Sicherheit. Und das ist natürlich schwierig, ne? Wenn das Baby noch so klein ist und eben auch so bedürftig ist, dann kann das natürlich nicht lange warten, ne? Und das ist ja gut, das dann schon eben zeitnah einfach ja zu trösten, auf den Arm zu nehmen. Und wenn Mamas oder Papas auch, Papas passiert es auch, zwar nicht so häufig, aber kommt bei denen auch vor, wenn Mamas jetzt merken, sie kommen da in so einen inneren Notfallmodus rein, würde ich schon sagen, zeitnah Hilfe in Anspruch zu nehmen, also das jetzt nicht so lange so zu lassen und sozusagen so das durchstehen zu wollen. Das ist ja so, dass das auch gesellschaftlich oft so vermittelt wird. Jetzt ist das Baby da und jetzt ist alles toll, ne? Und natürlich ist es einerseits auch toll, aber es ist eben tatsächlich für viele Mamas auch sehr schwierig und herausfordernd. Und das ist immer so mein Gefühl, dass das gar nicht so richtig Platz hat, ausgesprochen zu werden. Also genau, zum Beispiel mit der Hebamme darüber zu sprechen oder emotionelle Erste Hilfe, ne, die arbeiten ganz viel mit Mamas oder Familien mit kleinen Babys auch, die viel weinen, weil tatsächlich gibt es da manchmal auch was zu verarbeiten noch, und zwar von Eltern und Kind, zum Beispiel eine schwierige Geburt oder was integriert wird, ne, wo sozusagen mit Begleitung diese Stressregulierung gelernt wird, dass die Mama stabilisiert wird. Oder wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass die Mama eher in Stress kommt, aber der Papa sehr ruhig dabei bleiben kann, dann wäre zum Beispiel auch eine Option, ne, dass der Papa dann vielleicht das schreiende Baby erstmal nimmt und die Mama rausgeht, kurz durchatmet und wieder zu sich kommt. Also hier ins Hier und Jetzt, in den Moment. Und das geht eben immer gut über den Körper. Atmen, tiefe Bauchatmung, vielleicht eine Hand auf den Bauch legen und dann zur Hand auf den Bauch hinatmen. So ähnlich wie in der Geburtsvorbereitung, ne? Die Schwangeren lernen zum Baby zu atmen, dann ist das Baby zwar nicht mehr im Bauch, dann kann man aber zur Hand hinatmen zum Beispiel und sich selber sagen, das Baby weint zwar, aber ich bin in Sicherheit. Und das sind sozusagen diese ersten Hilfemaßnahmen, die man für sich zu Hause machen kann.
Ja, total schön. Magst du mal das ganze System vielleicht noch erklären? Ich weiß, wir sind jetzt irgendwie direkt eingestiegen, ne? Aber also wir sind ja, das hast du so schön im Vorgespräch ja auch gesagt, wir sind ja nicht nur Körper und Seele, sondern das ist alles sehr, sehr miteinander vernetzt. Und was bringt jetzt genau dieses Kind mit? Du hast es schon angedeutet, ne? Es ist sehr, sehr feinfühlig auf das, was wir aussenden, gerade als Schwangere, oder auch als Mama, als Papa. Aber wie kann ich mir dieses Baby jetzt vorstellen? Warum weint das, wenn wir traurig sind?
Also ein Baby ist praktisch gefühlsmäßig in Symbiose mit der Mama. Und das ist ja in der Schwangerschaft ganz offensichtlich so, ne? Das ist ja auch körperlich noch in Symbiose mit der Mama. Und das ist aber auch, wenn das Baby auf die Welt kommt, ist das Gefühlsleben sozusagen wie eins. Und deswegen spüren Mamas auch so gut, wie es Babys geht. Und umgekehrt spürt das Baby aber auch alles nahezu, was die Mama spürt. Und auch viel vom Papa. Und das ist einerseits natürlich sehr praktisch, ne, dass Mamas dann oft schon im Gefühl haben, das Baby hat jetzt Hunger oder das Baby hat Schmerzen. Ne. Die Mamas können ja dann oft am Weinen einfach schon erkennen, was das Baby jetzt braucht. Und umgekehrt ist die Herausforderung dieses sensiblen Systems, dass das Baby eben einfach alles spürt. Und eben auch die innere Anspannung spürt. Das ist bei größeren Kindern auch noch so und bei Babys eben ganz besonders. Und da bringt es nichts, nach außen ruhig zu sein. Das sagen die Eltern auch häufig, dass sie innerlich ganz gestresst waren, aber dass sie nach außen dem Kind vermittelt haben oder vermitteln wollten, dass das alles in Ordnung ist. Aber wenn sie selber innerlich das Gefühl haben, es ist gerade nicht in mir in Ordnung, dann spürt es das Kind. Das ist eben einfach diese Herausforderung an dieser sensiblen Dynamik. Von der Nervensystemebene kann man das auch so erklären, dass im Grunde das auch wie ein Nervensystem ist. Und nur wenn das Nervensystem der Eltern reguliert ist, dann kriegt das Baby auch das Gefühl, das ist alles in Ordnung und ich hatte jetzt vielleicht Angst oder ich war traurig oder warum auch immer musste ich weinen. Und Mama und Papa haben mir aber so viel Ruhe vermittelt, dann ist es vielleicht gar nicht so schlimm. Und dann beruhige ich mich wieder. Also so funktioniert diese Koregulation. Geht aber tatsächlich eben erst, wenn die Eltern sich selber reguliert haben. Und das ist das Schwierigste an dem Ganzen.
Und da erkennt man einfach, dass die Basis ist, dass jeder Einzelne, Mama für sich, Papa für sich, erstmal bei sich selber hinschauen darf, ne? Warum das so wichtig ist, selber zu merken, okay, wo sind meine Themen? Und ich beobachte das ja ganz oft in der Schwangerschaft, dass Mütter kommen, die sagen, ja, ich traue mir irgendwas nicht zu oder ich habe Angst davor, weil, ne? Und aus meiner Erfahrung macht es dann einfach schon mal Sinn, hinzugucken, ne? Oder spätestens, wenn man dann im Wochenbett ist. Also ich merke das ja, ganz viel Erfahrung, dann zu sehen, okay, eine Mama, die wirklich so tiefenentspannt ist, auch wirklich nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen, weil sie vielleicht wirklich, sie muss ja nicht eine rundum gute Kindheit gehabt haben, darum geht es ja gar nicht, ne? Sondern weil sie hat ganz viele Techniken für sich erkannt oder fühlt sich irgendwie in sich sicher. Die haben ganz oft, und das darf man natürlich nie pauschal sagen, aber dann oft auch recht ruhige Kinder, ne? Also es wird ja dann immer so hingeschoben, so, ah, das ist halt der Charakter und das ist jetzt weil.
Genau.
Aber es ist ja so ein bisschen die große Herausforderung, wenn man selber schon spürt, okay, ich merke, das könnte mir da schwierig werden, oder wenn das Baby dann auf der Welt ist und es weint ganz viel, da dann zu sagen, okay, es bringt jetzt nichts, A, B, C, D, E beim Kind zu machen, ne? Wir nehmen die Zäpfchen, es geht zum Osteopathen, es wird...
Genau, das ist immer das Programm.
Es wird dann am Kind rumgedoktert.
Genau, genau.
Aufhört.
Genau.
Sondern es ist dann so lohnenswert, dann selber hinzuschauen und zu sagen, was brauche ich denn jetzt gerade, um mich selber zu regulieren, ne?
Ja, total. Das ist ganz wichtig.
Ja.
Ja.
Und da ist es auch wieder in der Gesellschaft nicht so, ne? Es wird anders erklärt, ne? Wenn man jetzt googelt, mein Baby schreit, ist da noch selten der erste Tipp, schau mal, was dir gut tut.
Ja, total. Ja. Und das ist ja auch so, also ich weiß nicht, ob es jetzt anders ist, aber vor ein paar Jahren, als ich eben als Kinderärztin noch gearbeitet habe, da war ja immer so dann der erste Schritt, man schickt diese betroffenen Familien in so Schreiambulanzen von Kinderkliniken. Und da wurde aber auch einfach, ja, so, da wurden so pauschale Tipps gegeben mit Tagesstruktur, nicht zu viele Reize. Und natürlich ist es auch wichtig, ne? Das ist aber oft so, dass diese Familien da eh schon sehr drauf achten und dass das im Grunde das Problem gar nicht wegmacht. Und das ist so schade, genau. Und da spielen eben diese anderen Dinge und die eigenen Themen, die eigene Selbstregulation spielt ja eben so eine große Rolle. Und meines Wissens wurde da damals zumindest nichts drüber den Eltern vermittelt. Und auch ich habe da nichts drüber gelernt in meiner Ausbildung, also in der Kinderarztausbildung, sondern erst später in den traumatherapeutischen Ausbildungen.
Ja. Magst du da mal noch reingehen? Also was heißt denn für ein Kind oder jetzt auch, wenn ich selber merke, okay, ich bin schnell wütend zum Beispiel, wo kannst du rausfinden oder vielleicht die Idee aufkommen sehen, da ist jetzt irgendwie ein Trauma, da ist ein Trauma da. Vielleicht darfst du es nochmal gerne definieren so ein bisschen, weil da gibt es ja auch ganz verschiedene Definitionen. Ich glaube, da haben wir auch irgendwie im Kopf grundsätzlich erstmal eine komplett andere Definition als das, was eigentlich wirklich traumatisch wirkt, ne?
Genau.
Steig da gerne mal ein zum Thema Trauma.
Genau, das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt. Also es gibt ja einmal diese klassischen WHO-Kriterien, wo man eben ja Trauma einteilt nach bestimmten PTBS, ne, also diese posttraumatische Belastungsstörung, da gibt es Diagnosekriterien und entweder treffen die zu oder nicht zu. Und da geht es meist um Monoereignisse, also zum Beispiel ein schlimmer Unfall, so was man sich da klassisch drunter vorstellt, eine Vergewaltigung und solche Themen. Und wo aber ganz viele Menschen, die meisten würde ich behaupten, darunter leiden, das sind Bindungstraumatisierungen. Und da gibt es eben nicht diese klassischen WHO-Kriterien, ne, wonach man das einteilt, sondern ich mache zum Beispiel jetzt oder bin jetzt im letzten Jahr der Somatic Experiencing-Ausbildung. Das arbeitet viel, ja, es geht so in diese Körperpsychotherapie-Richtung. Das ist eine ja physiologisch-psychologische Methode, die viel mit Nervensystemregulation arbeitet. Und zum Beispiel nach der Definition ist es so, dass wie Traumaenergie, die nicht verarbeitet wurde und die nicht wieder losgelassen wurde und so, dass das Ereignis nicht integriert wurde, das verursacht, dass wie die Zeit stehen bleibt und dass wir in bestimmten Situationen, die uns triggern, eigentlich nicht im Hier und Jetzt bleiben, sondern dass wir uns so verhalten und so fühlen, als wären wir, ne, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren in einer Situation. Und immer, wenn das passiert und wir eigentlich uns nicht so verhalten, wie wir uns eigentlich verhalten wollen und wie wir eigentlich auch sind, wenn wir ausgeglichen sind, dann ist es nach dieser Definition auch eine Form von Trauma. Genau. Und das ist ja letztendlich was bei fast allen Eltern passiert, wenn sie durch ihr Kind getriggert werden, dass sie dann in so heftiger innere Zustände und Gefühle kommen, dass sie eben nicht die erwachsene Frau oder der erwachsene Mann sind, sondern meistens sich innerlich so bedürftig fühlen, als wären sie vielleicht selbst ein 5-jähriges Kind.
Ja, absolut.
Und das ist sozusagen das, ja, das Kriterium, dass da Energie gebunden ist. Die ist praktisch auch wie eingefroren, ne, in diesem Eisberg. Und wenn man dann dahin geht und ja, da gibt's ja verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Und dieses eigene innere, ich sage es jetzt mal 5-jährige Kind, aber wir haben ganz viele innere Kinder, ne? Wir haben auch innere Babys. Aber jetzt zum Beispiel das 5-jährige Kind nachnährt und sich darum kümmert und schaut, durfte das 5-jährige Kind damals wütend sein? Oder was hat es vielleicht für Sanktionen gekriegt, wenn es wütend war? Was ist dann passiert? Und sich im Nachhinein um dieses innere Kind kümmert, dann heilt das nach. Und dann ist es ganz oft so, dass die eigenen Kinder dann im Hier und Jetzt auch nicht mehr so sehr triggern. Oder das ist natürlich ein Prozess und das geht nicht von heute auf morgen, aber es wird so Schritt für Schritt immer leichter.
Es ist sozusagen auch, wenn ich das jetzt so für mich verständnismäßig übersetze, so, dass man sich halt auch vieler Dinge Stück für Stück bewusster wird. Indem
genau.
man zum Beispiel einfach sich, also man integriert ein bisschen mehr dieses frühere Kind an den
genau.
verschiedenen Lebens, aus den verschiedenen Lebensmomenten und kann dann mehr und mehr daraus erwachsen, also aufwachsen, also ne, erwachsen
genau,
werden,
richtig.
Also rauswachsen, ne, so ein bisschen aus diesen Kinderschuhen rauswachsen. Also,
genau,
ist ja so mein Bild. Ich bin immer sehr, sehr bildlich. Also, ich habe da immer so ein direktes
Ja,
Bild
total. Ja.
Ja, und wir wachsen dann quasi so ein bisschen mehr aus dieser Situation, die damals wie stehen geblieben ist, ne? Weil wir uns
genau, richtig.
nicht gesund daraus hervorgehen konnten, ne?
Genau. Und dabei helfen Kinder ihren Eltern sehr. Oft unsanft, aber ja, da können Eltern dann nicht mehr wegschauen, ne, weil dann oft der Trigger so stark ist.
Ja, ja. Und es lohnt aus meiner Sicht so, so sehr, weil wir damit natürlich auch unseren Kindern viel weniger Bindungstrauma mitgeben.
Ja, auf jeden Fall.
Weil das ist, glaube ich, das große Ding, dass wir natürlich, je mehr wir traumatisiert sind, nicht durch ein Monotrauma, wie du das eben gesagt hast, sondern durch Erfahrungen, die wir in unserer Kindheit gemacht haben, beziehungsweise, was ja immer so entscheidend ist, auch für uns einfach so oder so abgespeichert und gedeutet haben. Ne?
Oft ist genau, das ja auch richtig. Ja.
Die Idee des Traumas, ne, dass wir,
genau.
dass wir ja was so oder so mitgenommen haben. Ne? So, das war jetzt so oder so gemeint, was vielleicht ja nicht unbedingt der andere so gemeint
genau.
hat.
Genau. Genau, das ist auch immer ganz wichtig.
Und wenn wir aber das durchbrechen können und sagen können, okay, ich möchte das mit meinem Kind nicht so machen, uns gelingt das aber nicht, ich bin da wirklich, kann da sagen, hier, ich bin's, ne? Weil ich mit meinen 3 Kindern habe halt auch, also es ist ja immer so Situationen, wenn man zum Beispiel auch mit größeren Kindern laut wird oder ne, wirklich völlig neben sich steht oder sowas, ne, kann ich wirklich sagen, es passiert regelmäßig.
Ja.
Heute weniger. Also das ist auch schon das. Also ich merke es bei mir schon, ich habe schon ein bisschen was auflösen können. Dann hinzugucken und zu sagen, okay, ich möchte genau das ja nicht meinen Kindern weitergeben. Ich möchte da auch einen Cut machen in dieser Entwicklung. Ne?
Genau, ja.
Aus meiner Sicht, warum sich das so lohnt. Einmal, dass wir natürlich mit unseren Kindern ja immer alles richtig machen wollen, was gar nicht geht. Also nur mal ganz realistisch zu bleiben.
Ja, genau.
Aber halt nicht unsere Kinder zu Erwachsenen zu machen, die halt ähnliche Schmerzen in sich tragen oder nicht geheilte Wunden. Ne?
Ja.
Ach, so schön. Das ja, so wertvoll aus meiner Sicht.
Ja, total. Und gleichzeitig, vielleicht sage ich das auch noch, das kommt mir nämlich gerade so, weil ich das auch immer wieder sage, dass ein paar Themen auch die Kinder für sich noch auflösen dürfen. Mhm. Und das ist, wie ich schon gesagt habe, unrealistisch ist, oder hast du ja auch gerade gesagt, ne? Selbst in diesem Leben alle seine Themen zu klären. Mhm. Und dementsprechend ist das auch okay. Und es reicht, das, was in der eigenen Macht steht, zu tun. Und es wird wahrscheinlich trotzdem immer noch Themen geben, die nicht aufgelöst werden, und ein bisschen was kriegen die Kinder einfach mit, ne? Die kriegen aber auch teilweise was mit von den Großeltern noch. Und man sieht das ja auch in diesen Klassifikationssystemen wie den Horoskopen und den Birthcharts und Human Design, dass es bestimmte Lebensthemen und Lebensaufgaben noch gibt, die auch die Kinder für sich noch lösen dürfen. Mhm. Sonst wäre es denen ja ganz langweilig. Und genau, und das ist auch in Ordnung so, dass das so ist. Also um da so ein bisschen Druck rauszunehmen. Ne? Und
absolut.
Eltern müssen kein weißes, unbeschriebenes Blatt sein, ne? Sondern
ja, genau. Auch um diesen Perfektionismusgedanken da rauszunehmen.
Ja,
es
genau.
Muss jetzt immer alles heile Welt sein und es muss immer alles schön und aufgeräumt und korrekt sein. Nee, ich glaube auch, wir dürfen auch unseren Kindern gewisse Dinge zumuten. Ne?
Genau, richtig.
Also das hat ja auch viel mit Authentizität zu tun. Ne?
Ja, total.
Es geht nicht darum, dass ich werde, wie ich im Idealzustand mir vorstelle. Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig war. Aber, ne? Sondern, dass ich ja so sein kann, wie ich bin. Genau. Aber, dass ich selber heilen darf, dass ich da hingucken darf. Und
genau,
das Stück für Stück. Ja, gehört für mich jetzt bei größeren Kindern allein schon das dazu, dass ich, wenn mir sowas passiert, halt auch immer wieder sage, es tut mir leid. Ja, ich habe das jetzt gemerkt.
Total.
Und da dieses Entschuldigen ist immer so kein so schönes Wort. Ich mag das Wort Entschuldigen nicht, weil das immer was ich will jetzt, dass der andere mir die Schuld abnimmt. Aber dass ich einfach sagen kann, du, es tut mir leid. Und das geht ja bei den ganz Kleinen, geht es ja schon los, ne? Dass
genau, richtig.
Vielleicht auch während man selber merkt, es triggert mich, dann zum Beispiel schon in die Dialog, ne? Ähnlich wie in der Schwangerschaft gehen kann und sagen kann, du, ich weiß gerade auch nicht. Es macht mich jetzt selber gerade auch so wütend, dass du weinst, zum Beispiel. Ne?
Da genau, genau.
Ins Gespräch zu gehen. Und ich glaube, das ändert so viel mehr.
Ja, das ist super wichtig. Weil dann die Kinder, die Eltern ja auch erkennen als nahbaren Menschen. Ne? Der Jesper Juhl, der hat ja ganz viele Bücher geschrieben. Der sagt auch immer so schön, oder hat schön gesagt, dass Eltern ihre Elternrolle nicht spielen sollen, sondern die sollen einfach sein, wer sie sind. Also ganz normale Menschen. Und natürlich machen die auch mal Fehler und ne, dann dürfen sie sagen, es tut mir leid. Und aber nicht so, ja, das Gefühl haben, so eine Perfektion vorspielen zu müssen.
Mhm.
Und das ist tatsächlich auch wieder bindungsstärkend. Also wenn zum Beispiel irgendein Konflikt war, in welcher Form auch immer, und danach wieder diese Annäherung erfolgt, ne, und die Bindung wieder hergestellt wird, zum Beispiel indem Eltern sagen, hey, es tut mir leid und ich habe da gerade, ne, blöd reagiert, finde ich selber nicht toll, dann ist das sogar bindungsstärkend und dann ist das für die Bindung gesünder, als wenn nie Konflikte sind, ne, und die immer vermieden werden.
Ja, so das Typische unter den Teppich kehren, ne? So.
Genau, richtig.
Weil dann würde ja auch Eltern oder, also Eltern würden dann nicht wirklich ihre Emotionen zeigen. Das heißt, die Kinder würden auch nicht eingeladen werden, ihre, ne, die Emotionen wirklich ausleben zu dürfen.
Genau.
Und mit Konflikten kann ja ganz viel entstehen, ne? Also.
Genau.
Gibt den schönen Spruch, ich weiß nicht, passt ja auch sehr gut dahin, ist, Reibung erzeugt Wärme.
Ja, total.
Ne? Und Wärme heißt ja auch wieder ein Stück weit aus meiner Sicht oder aus, ne, Bindung, irgendwie Möglichkeit, Potenzial, darüber zu sprechen.
Total.
Ne?
Also
jetzt gerade bei größeren Kindern, ne? Also je kleiner sie sind, natürlich, desto mehr sind wir da in der Verantwortung, in der wirklich großen Verantwortung, die Verantwortung zu übernehmen. So, jetzt war es zweimal Verantwortung, aber es ist ja so wichtig. Ne? Wir sind in der Verantwortung, die Verantwortung zu übernehmen. Wir können das nicht unser Kind machen lassen. Aber je größer sie werden, desto mehr kann man sie dann natürlich mit ins Boot holen und sagen, hier, guck mal, da habe ich mich jetzt nicht so verhalten, wie ich wollte. Und nur dann sind die Kinder auch eingeladen, das selber zu lernen. Ne?
Genau, richtig.
Und das haben wir ja in den Generationen vorher nicht wirklich gelernt. Ne? Da war es ja dann eher so, ich habe aber recht und ich bestehe da drauf. Und nein, ich mache keine Fehler, nur du als Kind machst alles falsch. Und so sind wir da überhaupt in das Fahrwasser gekommen. Ne?
Ja, genau. Und da ist einfach auch ganz viel Beschämung passiert, die letztendlich auch die Grundlage ist, ne, für die Schuldgefühle, die jetzt vor allem Mamas häufig haben.
Ja.
Dass sie so, ne, das Gefühl haben, sie sind schuld an bestimmten Herausforderungen, die jetzt vielleicht das Kind hat. Und das ist eben immer wichtig, dass es nie um Schuld geht, sondern dass es immer nur um die eigene Heilung geht. Und dass diese übermäßigen Schuldgefühle eben auch Prägungen aus der eigenen Kindheit sind durch Scham, ne, die nicht wieder gut gemacht wurde.
Ja, so cool. Also jetzt bei Jul hast du ja jetzt schon mal erwähnt, ne? Hast du noch jemanden, wo du sagst, da kann man so ein bisschen sich mehr noch informieren, wenn man das möchte, oder wenn einen die Themen jetzt so ansprechen?
Ja, also Jesper Juhl finde ich ganz toll, da gibt es ja viele Bücher und auch sehr ja leicht und verständlich geschrieben, finde ich.
Bin ich auch großer Fan, ja.
Ja, glaube ich. Und wen ich auch toll finde, ist die Alitha Solter, ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat einmal ein Buch geschrieben, Warum Babys weinen. Da geht es, ne, wie der Name schon sagt, um Babys. Und es gibt noch ein Buch, das heißt Kooperative und kompetente Kinder. Da geht es auch darum, eben wie Kinder gut begleitet werden können, ohne Belohnung, ohne Bestrafung. Und im Grunde ist sie eine Befürworterin davon, die vermeintlich negativen Gefühle, die wir als negativ bezeichnen. Letztendlich sind Gefühle ja Basisemotionen und die sind einfach da, und zwar alle, ne? Nicht immer nur die schönen. Und dass die da sein dürfen und dass weder das Weinen bei Babys noch eben Gefühlsstürme bei größeren Kindern, dass die unterdrückt werden, dass davon abgelenkt wird. Da gibt es ja alle möglichen Ablenkungsstrategien, sondern dass es immer darum geht, die Kinder darin zu begleiten. Es geht immer darin, dass die erwachsene Bezugsperson, also ne, Elternteil ja meistens, möglichst präsent bei sich bleibt und in sich und mit sich selbst angebunden und verbunden bleibt und dann das Kind in den schwierigen Gefühlen begleitet. Genau, und wie das praktisch funktioniert, das erzählt die oder schreibt die Alitha Solter in ihren Büchern. Genau. Es gibt noch ein Buch, was ich auch ganz schön finde. Da geht es mehr um Kommunikation mit etwas größeren Kindern. Das heißt, achtsame Kommunikation meine ich mit Kindern. Von dem Dan Siegel. Und auch ein schönes Buch ist von der Nora Imlau. Die hat ja auch mehrere Bücher geschrieben. Deine Grenze ist mein Halt.
Das ist jetzt ganz frisch, glaube ich, von 2022.
Ja.
Noch nicht so alt. Ja, finde ich auch sehr.
Was ich auch, kennst du das?
Ich habe es nicht gelesen, ich habe sie aber auf einem Vortrag gehört, also letztes Jahr im Herbst. Und ich finde allein schon der Titel ist sehr authentisch. Genau. Also weil das ist einfach auch genau das, was wir ja leben dürfen als Eltern, wahrzunehmen, okay, was macht mir denn was aus? Ne? Das ist so raus aus dieser, ich spiele eine Rolle,
hin
zu, okay, ne, wenn mir das jetzt was ausmacht, ist da meine Grenze, und das gibt dir aber dann auch den Halt, um selber in der Welt
zu sein. Genau.
Ja.
Das sehe ich nämlich auch immer wieder, dass da häufig so ein Missverständnis ist in dieser bedürfnisorientierten Blase. Und natürlich ist Bedürfnisorientierung für Kinder total wichtig. Es geht aber auch um die Bedürfnisse der Eltern. Und es gibt eben viele Eltern, die ihre eigenen Bedürfnisse ganz krass zurückstellen. Und das tut dann eben den Kindern auch nicht gut. Und diese Kinder, die suchen oft förmlich die Grenze durch alles mögliche Verhalten.
Ja.
Genau. Und die entspannen sich innerlich einfach deutlich.
Ja, ja. Mhm. Da wären wir wieder ein bisschen bei dem, wir haben die Verantwortung als Eltern. Ohne jetzt in den Druck zu gehen, ne? Also ohne jetzt alles richtig machen zu müssen. Das ist ja auch das, was wir unter Verantwortung nicht verstehen müssen. Wir müssen immer alles richtig machen.
Nee, gar nicht.
Mhm. Aber wir sind die, die den klaren Kopf immer wieder suchen dürfen, ne? Wir dürfen auch Gefühle haben, aber wir dürfen wirklich unsere Aufgabe da wahrnehmen, die Kinder zu begleiten, nachdem wir uns selber begleitet haben. Ne? Das ist ja das, was wir jetzt vorab jetzt schon gesagt haben, ne? Dass wir da halt hinkommen dürfen, selber uns begleitet zu fühlen oder uns auch Wichtigkeit zu geben. Ne?
Ja. Ja, total wichtig. Mhm.
Wir kommen langsam schon zum Ende. Also ich könnte jetzt hier noch ewig mit dir so weiterreden. Ich glaube, wir könnten noch in ganz viele Dinge so reintauchen sozusagen. Ne? Aber du hast jetzt schon so viel Wertvolles gesagt. Also was ich so besonders wichtig finde, dass halt jede Emotion sein darf, dass es eigentlich keine schlechten und guten Emotionen gibt, sondern dass es so wertvoll ist, sie einfach erstmal da sein lassen zu dürfen und zu leben oder zu fühlen. Ne? Und ich sage auch oft in meiner Begleitung, nur Emotionen oder Gefühle, die gefühlt werden dürfen, können dann auch wieder gehen. Ne?
Genau, also das richtig. Ist
dieses Bild mit dem Eingeschlossenwerden, ne, was du vorhin gemacht hast, das sind ja meistens dann Gefühle, die nicht gefühlt werden durften. Und die belasten uns dann unser Leben lang. Ne?
Ja, und dann kommen die immer so durch die Hintertür rein, wenn wir sie nicht gebrauchen können.
Ja, ja.
Und genau, im Grunde fließen Gefühle durch, so wie wir das auch von schönen Emotionen kennen. Ne? Wenn wir glücklich sind, dann wollen wir das am liebsten festhalten. Aber irgendwann geht das eben wieder und wir sind vielleicht einmal traurig oder ärgern uns. Aber auch wenn wir das da sein lassen, dann geht das eben wieder.
Mhm.
Und bei Kindern geht es eben darum, die Gefühle da sein zu lassen und sie nicht zu vermeiden, sondern dass die Kinder lernen, damit umzugehen. Darum geht es im Grunde immer.
Ja. Ja. Und dass die Gefühle, gerade jetzt, um nochmal den Blick auf das Baby zu werfen, die Gefühle nicht heißen, du musst jetzt was anders machen, du machst das falsch. Weil das ist ja was Eltern ganz oft denken, sie müssten jetzt am besten immer ihr Kind glücklich machen. Immer nachsehen, keine Tränen, ne, es darf alles gar nicht sein, weil mein Baby ist doch jetzt, ne, ich muss doch alles vermeiden, dass es diesem Kind jetzt immer gut geht oder vermeiden, dass es dem Kind nicht schlecht geht. Natürlich wollen wir nicht, dass es unseren Kindern schlecht geht, aber dass es halt dazugehört, dass es weint, dass es dazugehört, dass es Frust hat, ne, wenn es jetzt erstmal so in der Autonomiephase ist, ne, dass ich kann ja nicht immer den Frust vermeiden, weil dann
kommt
so oder so. Er wird nur noch ausufernder, ne, wenn da kein Rahmen gegeben wird.
Genau, und dann wird es später umso schwerer, damit umzugehen, ne? Und das ist ganz wichtig, dass Eltern nichts falsch machen, wenn das Kind weint oder wenn das Kind wütend ist. Das hat dann was mit dem Kind auch zu tun und dem Prozess und dem Entwicklungsweg des Kindes. Mhm. Das heißt nicht, dass jemand schlechte Mama oder Papa ist.
Mhm. Genau. Ja, so schön. Ich darf jetzt gerade noch mal dir 5 Fragen stellen. Ich hoffe, du kommst jetzt einfach ganz spontan mit deinen Antworten daher, weil es ist einfach schön, wenn das so ein bisschen aus dem Herzen kommt.
Mhm.
Und dann kommen wir langsam schon zum Ende von unserem Gespräch hier. Mhm. Was bedeutet für dich Liebe?
Wow, das ist eine große Frage, ne?
Ich weiß.
Also universell würde ich sagen, also die universelle Liebe ist, sich geborgen und sicher im Leben zu fühlen und ja mit sich und dem Leben im Einklang zu sein. Und wenn man es zwischen zwei Menschen, zwischen wem auch immer, beschreibt, dann im Grunde auch, dass man sich mit einem anderen Menschen so fühlt und dem anderen Menschen auch dieses Gefühl gibt.
Mhm. Mhm. Schön, ja. Ja. Und was bedeutet für dich Glück?
Glück bedeutet im Grunde diese, das ist im Grunde ein bisschen die Fortsetzung, finde ich, von deiner letzten Frage. Wenn ich die Liebe, die ich im Grunde meiner Seelenessenz bin, wenn ich die wirklich auch sein kann und das leben kann und das spüren kann. Und dadurch ja im Grunde in innerer Fülle zu sein und dann auch, ne, in der Folge in äußere.
Ja, schön. Und was bedeutet für dich Freiheit? Das ist wieder die Folge der anderen Frage sozusagen.
Ja, ich glaube auch. Das bedeutet für mich ja im Grunde auch so ein durch das Leben fließen, also dass das, was ich bin, durch mich durch ins Leben fließen kann. Also unabhängig von irgendwelchen äußeren Umständen, Meinungen, was jemand denkt, dass ich im Flow mit mir und dem Leben bin.
Und dass du bist, wie du bist.
Und dass ich bin, wie ich bin, genau. Und das ist im Grunde Freiheit, dass nichts begrenzt ist im Grunde.
Schön. Für was bist du aktuell besonders dankbar?
Jetzt auch, jetzt haben wir ja über die drei Qualitäten gerade schon gesprochen.
Was kommt dir? Ganz egal, ob das dazu jetzt irgendwie stimmig ist oder ist ganz egal.
Dass ich mich im Moment sehr im Flow mit meinem Leben fühle. Und dass ich viel, viel Freiheit fühle und dass ich einfach viel von meinen Wünschen und Träumen schon tatsächlich manifestiert hat. Dafür bin ich sehr dankbar.
Schön. Und was würdest du ändern, wenn du es könntest, mit einem Fingerschnipsen? Muss nicht in deinem eigenen Leben sein, man kann was ganz Großes, was Kleines, was Universelles sein, was auch immer.
Also wenn ich es jetzt in einem Satz sagen müsste, dann würde ich mir wünschen, dass die Menschen sich an ihre Essenz erinnern, an ihren Wesenskern, weil wir da im Grunde immer im Frieden mit uns und dem Leben sind und weil das auch der oder weil das die Voraussetzung dafür ist, dass auch Frieden in der Welt entstehen kann.
Mega. Mich holst du hier voll ab, muss ich sagen.
Das also, freut mich.
Es ist jetzt dein, das ist ja auch ein bisschen, spricht ja jetzt, ich finde die Fragen für manche immer so ein bisschen holprig, aber ich finde, es sind halt Fragen, die ich stelle, um so ein bisschen dich in deinem Denken, in deinem Fühlen zu verstehen. Und ich kann das sehr fühlen, was du jetzt gerade so gesagt hast. Und vielleicht kannst du ein oder andere da draußen auch und kann vielleicht auch verstehen, warum und wie du jetzt so in deinem Berufsweg so losgehst, ne? Warum du da hingeschwemmt bist, wo du gerade bist, ne? Wie sich dein Weg so entwickelt hat. Ja.
Ja, schön. Im wahrsten Sinne des Wortes. Geschwemmt.
Geschwemmt. Fühlst du dich geschwemmt?
Ja, ein bisschen schon. Aber auf eine gute Art und Weise. Ich gehe halt immer so mit den Impulsen.
Ja, Thema Flow, ne?
Genau.
Ist eine gute Überleitung, nochmal als kurzes Schlusswort oder als Schlusssatz zu sagen, wie kann man denn, wenn man denn möchte, dich erreichen, deine Unterstützung in Anspruch nehmen? Wo findet man dich?
Ja. Am besten findet man mich über Instagram. Ich habe tatsächlich noch gar keine neue Internetseite jetzt vom Coaching, aber über Instagram findet man mich und da stehen eben auch viele, viele Beiträge schon, wo ja sich diejenigen, die daran interessiert sind, ein bisschen schon informieren können, auch über meine Arbeit und wie ich so denke. Ich glaube, da kommt schon einiges rüber auch. Genau, ansonsten per E-Mail oder Telefon, vielleicht kann ich dir da auch die Daten nochmal geben.
Genau, kann ich alles verlinken in den Show Notes.
Genau, über, genau. Auf LinkedIn bin ich noch und die Website ist im Entstehen.
Okay. Ja, schön. Das schickst genau. du mir einfach vielleicht irgendwann mal im Laufe, wenn die dann da ist und du denkst dran, kannst du mir sie noch schicken. Ansonsten, wenn jemand dich ja bei Instagram findet, dann wird er da ja auch aktuell immer wieder Neuestes erfahren.
Genau, auf jeden Fall. Und ich arbeite, das sage ich vielleicht noch, in Konstanz vor Ort, in Konstanz am schönen Bodensee oder auch online viel. Genau.
Super. Jetzt danke ich dir, liebe Christina, für dieses Gespräch und ja, für die Inspiration und all das, was jetzt hier auch so ein bisschen vielleicht aufgeklärt werden konnte, ne? Also gerade jetzt für mich sehr, sehr wertvolle Episode im Hinblick auf, womit kann ich mich in der Schwangerschaft schon vorbereiten auf das große Mysterium Kind? Und wo lohnt es sich hinzuschauen? Und wie kann ich aber auch vielleicht aktuell reagieren, wenn ich schon Mama bin? Und gerne Unterstützung möchte. Also wir würden auch, ich würde in den Shownotes auch die Bücher verlinken und auch die emotionelle Erste Hilfe.
Ne? Ja.
Das ist mir auch wichtig. Da gucken wir noch, dass wir die ganzen Details da in den Shownotes haben für all die, die sagen, oder will ich jetzt ein bisschen mir mit was dazu holen?
Ne? Ja, genau.
Dann macht es Sinn.
Das ist eine ganz wertvolle Methode. Ganz, ganz sanft und bindungsorientiert und ganz effektiv.
Schön.
Genau.
Dann vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir, liebe Christina, für die Einladung.
Gerne.
Hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und liebe Hörerinnen da draußen, danke dir fürs Zuhören, dass du hier dran geblieben bist bis jetzt. Und ja, wenn dir das gefallen hat, wenn du das Gefühl hast, es gibt vielleicht Freundinnen oder andere Mamas oder sonst wer, die jetzt daran Freude oder aber auch Inspiration finden könnten, dann gib das gerne weiter. Und wir beide freuen uns natürlich, wenn du uns auch bei Instagram besuchst. Auch ich bin ja bei Instagram aktiv und uns auch gerne da Rückmeldung geben magst, wie dir das gefallen hat und wie es dir damit geht. Alles, alles Liebe für dich, liebe Christina, aber auch für euch da draußen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, so schön, dass du uns gelauscht hast und dich hast von uns inspirieren lassen. Ich hoffe sehr, dass du für dich was mitnehmen konntest. Und wenn du darüber sprechen möchtest, schreiben möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen. Also melde dich und lass mich wissen, ob wir gerne auch in eine Diskussion starten können. Und wenn du das Gefühl hast, du hast ein Thema, was du unterstützt haben möchtest durch mich oder die Christina, dann melde dich da auch sehr gerne bei ihr oder bei mir. Sonst gibt es noch mehr Infos zu uns in den Shownotes und natürlich auch hier in dieser Podcast-Reihe noch so viele andere Episoden, die dich vielleicht interessieren könnten. Hör gerne rein, lass dich weiterhin inspirieren. Gehe deinen Weg als Mama, gehe deinen Weg, wenn du schwanger bist, in deiner Schwangerschaft und mach einfach dein Ding. In Liebe mit deiner Familie, im Zusammensein mit deinem Umfeld und mit deinem Besten, was du zu geben hast. Jetzt wünsche ich dir noch einen wundervollen Abend, Tag, was auch immer jetzt gerade noch vor dir liegt. Und grüße dich von Herzen. Alles, alles Liebe, Christina.